ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Professor Lothar Wieler in SWR 1 Leute.
Ja, guten Tag, Herr Atassi. Ich bin sehr gern bei Ihnen.
Das freut mich auch sehr, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen denn?
Och, mir geht's sehr gut. Ich habe eine neue Stelle angefangen am 1. April und fühle mich sehr wohl. Außerdem hatte ich ein sehr schönes Osterfest.
Am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, da haben Sie Ihren neuen Job angetreten am 1. April. Haben Sie sich denn schon ein wenig eingefunden?
Ja, es ist natürlich eine ganz große Änderung, aber das ist ein sehr, sehr interessantes Institut. Sehr viele junge Leute, sehr viel toller Spirit, sehr viel Kompetenz im Bereich Digitalität. Ein kompletter Neuanfang. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt und freudig erregt.
Viele wissen ja vielleicht auch gar nicht, was da gemacht wird am Hasso-Plattner-Institut. Können Sie es vielleicht mal kurz aufklären darüber, was Sie da jetzt genau tun?
Ja, also der Gründer Hasso Plattner, Mitgründer von SAP, er hat immer gesagt, dass sein Vermögen und sein Erfolg darauf beruht, dass er eine erstklassige Ausbildung bekommen hat, am KIT unter anderem eben in
Karlsruhe.
In Karlsruhe, klar, Karlsruhe-Institut.
Bei uns im Land, genau.
Exakt, genau bei Ihnen. Und er hatte dann eben die Vision, dass er jungen Menschen in Deutschland auch so eine gute Ausbildung zugutekommen lassen möchte. Und dann hat er in Potsdam das Hasso-Plattner-Institut gegründet. Dort wird ein erster exzellenter Nachwuchs ausgebildet im IT, in Digital Engineering, so heißt die Fakultät. Und dort werden eben im Bereich von Digitalität mit künstlicher Intelligenz, was Sie sich vorstellen können, werden halt Lösungen offeriert und werden Daten ausgewertet. Und ich arbeite halt im Bereich Public Health, das heißt also im Bereich digitale Lösungen im Bereich von Public Health, von Bevölkerungsschutz. Also im Grunde den Bereich, den ich 8 Jahre lang am RKI geleitet habe, aber jetzt fokussiert auf digitale Lösungen, digitale Anwendungen und Algorithmen und Ausnutzung von Algorithmen und Nutzung von künstlicher Intelligenz.
Das ist ja ein riesen Zukunftsbereich, der wirklich eine sehr große Rolle spielen wird. Aber Sie sind jetzt da natürlich durch unsere Wahrnehmung auch gar nicht so in dieser Richtung aufgefallen. Haben Sie sich bewusst entschieden? Haben Sie gesagt, das ist die Zukunft, da muss ich hin?
Naja, wir haben am Robert-Koch-Institut sehr viele Entwicklungen angeschoben, was natürlich nicht immer im Blick der Öffentlichkeit ist. Im Blick der Öffentlichkeit sieht man schnell Defizite, die natürlich wir überall haben im Bereich der Digitalisierung, gerade im Gesundheitswesen. Aber das Thema hat mich immer angetrieben. Ich habe am RKI die Dateninfrastruktur, die Forschungsdateninfrastruktur sehr verändert, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen dort, um eben auch besser beraten zu können, um Daten schneller und besser auswerten zu können. Insofern ist das immer ein Ziel von mir gewesen und hier glaube ich, oder bin ich sicher, habe ich natürlich noch deutlich größere Möglichkeiten.
Am RKI, das weiß man aus früheren Gesprächen mit Ihnen, da waren Sie schon auch sehr gerne. Sie haben jetzt Anfang des Jahres Ihren Weggang dort bekannt gegeben. Das kam für viele überraschend. Gab es einen bestimmten Grund für Ihre Entscheidung?
Das sind wie immer mehrere Gründe. Also ich war ja 8 Jahre am RKI, gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern dort eine wirklich großartige Zeit gehabt. Wir haben das Institut sehr stark umgebaut, mehrere neue Abteilungen gegründet, um das Institut in die Zukunft zu bringen. Unter anderem auch vor kurzem erst ein Zentrum für künstliche Intelligenz, und zwar eben in der Public Health Forschung. Und diese Strukturmaßnahmen sind im Prinzip abgeschlossen. Sie sind noch nicht alle umgesetzt, aber die Strategie, die ich mit den Mitarbeiterinnen dort entwickelt habe, RKI 2025, ist im Prinzip strategisch abgeschlossen. Und wenn man 8 Jahre irgendwo ist, ich denke, das ist eine lange Zeit. Und es ist gar nicht so schlecht, wenn dann ein so großes Institut, wenn dann mal wieder ein neuer Chef oder eine neue Chefin kommt. Ich glaube, das ist wichtig und richtig, um ein Unternehmen wieder in eine andere Zukunft zu führen.
Aber man merkt ja wieder, Sie sind in der Übergangsphase. Sie sagen immer noch wir, wenn es ums RKI geht.
Ja, klar.
Lothar Wieler in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Pressekonferenzen im blauen Jackett vor der blauen Wand in der Bundespressekonferenz gemeinsam mit Bundesgesundheitsministern. Dieses Bild von Professor Lothar Wieler hat uns während der Pandemie begleitet. Jetzt ist er hier in SWR 1, Leute. Herr Wieler, insgesamt 47 Mal haben Sie das gemacht. Haben Sie da heute so im Nachgang, wenn Sie daran denken, so ein bestimmtes Gefühl dazu?
Ja, das war eine sehr intensive Zeit und es waren immer sehr hochkonzentrierte Begegnungen, denn mir war natürlich klar, dass ich in meiner Funktion als Präsident des Robert-Koch-Instituts jederzeit nach bestem Wissen und Gewissen die Bürger und Bürgerinnen informieren musste. Und das war sehr gut. Das war, glaube ich, wichtig. Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen von diesen Veranstaltungen. Und es ist eben auch eine Funktion des Robert-Koch-Instituts, natürlich die vorhandenen Daten möglichst transparent nach außen darzustellen.
Aber auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die auch mit, ja, Sie haben gesagt, sehr viele positive Rückmeldungen. Es gab auch negative Rückmeldungen, beziehungsweise in Ihrem Fall dann irgendwann, als das Ganze ja auch so ein politisch aufgeladen wurde, nenne ich es jetzt mal. Also wenn Sie dann heute auf diese Zeit der Corona-Pandemie zurückschauen, ist ja noch nicht so lange her, löst das bei Ihnen irgendwas aus? Also hat Sie diese Verantwortung, die Sie da getragen haben, vielleicht auch ein bisschen persönlich belastet?
Also die Verantwortung hat mich nie belastet, und zwar weil im Robert-Koch-Institut wirklich sehr viel Kompetenz ist. Und Sie müssen sich vorstellen, dass wir in den ersten Jahr jeden Tag 2 Stunden im Krisenzentrum alle Informationen besprochen haben und durchdacht haben und kritisch beleuchtet haben. Auch sehr viel Informationen von ausländischen Kollegen bekommen haben. Das heißt, ich fühlte mich immer sehr, sehr gut gewappnet. Was allerdings man sagen muss, ist, dass es medial teilweise sehr aufgeladen war, dadurch die Diskussionen teilweise sehr disruptiv waren. Etwas, was man sicher im Nachhinein betrachten muss, ist diese starke binäre Betrachtungsweise, schwarz-weiß, schlecht, gut. Der Diskurs, wo Deutschland eigentlich als ein Land, das ja der Dichter und Denker ist, doch ein Diskurs viel intensiver hätte geführt werden müssen, war sehr disruptiv. Das ist schade. Dadurch wurden auch die Menschen in unserem Land teilweise sehr verunsichert. Wir sprechen ja heute in Fachbereichen davon, von einer sogenannten Infodemie, also zu viel Information und auch zu viel falsche Information. Das ist sicher schade gewesen, weil dadurch viele Menschen nicht mehr genau wussten, was sie eigentlich für bare Münze nehmen können.
Aber Sie sind ja also eigentlich Wissenschaftler durch und durch immer gewesen und als solcher auch wahrgenommen worden. Dann plötzlich standen Sie da eigentlich im Wind, mussten Dinge sagen, die dann plötzlich auch ein politisches Gewicht hatten. Ist das eine Aufgabe, die Sie eigentlich gar nicht wahrnehmen wollten?
Also wenn man sich für dieses Amt bewirbt, dann weiß man, dass man so eine Verantwortung trägt. Was vielleicht nicht immer jedem klar ist, ist natürlich, dass man in bestimmten Rahmen ist, dass man politische Rahmenbedingungen auch bedient und dass man natürlich, wenn man in einer echten Krise ist, wirklich auf jedes Wort aufpassen muss, weil jedes Wort direkt Bedeutung gewinnt und gedeutet wird. Es fällt auf, dass gerade im Bereich der Medien auch Papiere, die vom Robert-Koch-Institut da kontinuierlich produziert wurden, dass diese Papiere gar nicht gelesen wurden, sondern die Informationen des Robert-Koch-Instituts sehr stark mit meiner Person und meinen öffentlichen Äußerungen assoziiert wurde. Das ist natürlich verengt und schade. Aber man hat diese Funktion, man weiß das und damit mit dem Wissen bewirbt man sich um diese Position.
Ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass ich manches besser erklärt hätte. Das hat Lothar Wieler noch als Chef des Robert-Koch-Instituts in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Herr Wieler, was meinten Sie damit?
Ja, wenn man viel Kenntnis hat, dann setzt man manchmal vielleicht beim Zuhörer voraus, dass der auch viele dieser Erkenntnisse hat, gerade wenn man 2 Jahre lang über ein Thema spricht. Und ich denke, dass man manche Zusammenhänge noch intensiver hätte erklären müssen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit dazu hatte, in diesen Pressekonferenzen sicher nicht. Aber Sie erinnern sich vielleicht auch, dass es diesen hervorragenden Podcast gab von Christian Drosten etwa. Und ich habe mir manchmal überlegt, ob wir nicht auch solche Podcasts hätten machen sollen, um ganz einfache Zusammenhänge, infektionsepidemiologische oder bezüglich der Interaktion zwischen einem Virus und einem menschlichen Organismus, ob wir da nicht noch ein bisschen Grundsätzlicheres hätten erklären sollen.
Das hätte natürlich zur Aufklärung beigetragen. Es ist ja auch immer eine Frage des Vertrauens. Und dieses Vertrauen ist offensichtlich angeschlagen gewesen, kann man im Nachhinein so feststellen. Es gab offensichtlich da einen Vertrauensverlust. Hat das Ihre Arbeit auch zusätzlich erschwert?
Also wir haben ja dank Cornelia Beetsch von der Universität Erfurt kontinuierlich eine Befragung von rund 1000 Mitbürgern und Mitbürgerinnen in Deutschland immer durchgeführt. Anfangs wöchentlich, dann 2-wöchentlich, dann 4-wöchentlich. Und unter anderem herauszufinden, wie groß ist das Vertrauen. Das Vertrauen ins RKI ist immer noch groß gewesen, aber es hat auch gelitten. Ja, das ist keine Frage. Aber das müssen wir uns noch mal in Ruhe anschauen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar Jahren gelingen. Woran lag das? Mhm. Das liegt natürlich auch mit an der Medienberichterstattung. Es liegt mit daran, dass Falschinformationen unter die Leute gebracht werden. Es liegt auch damit daran, dass es einen politischen Diskurs gibt. Also die Gründe dafür, die vermag ich gar nicht zu nennen, aber ich weiß, dass Vertrauen eine große Grundlage ist. Das wissen wir natürlich auch schon, wussten wir schon vor der Pandemie, weshalb wir sehr seriös und ruhig und unaufgeregt berichtet haben. Aber wo hier und dort das Vertrauen dann etwas verloren gegangen ist, das müssen wir uns schon nochmal anschauen. Denn es werden ja noch weitere Krisen kommen. Und dann sollte man versuchen, diesen Vertrauensverlust möglichst gering zu halten. Denn eine Einrichtung wie das Robert-Koch-Institut wird natürlich auch bei der nächsten Infektionskrise eine ganz führende Rolle spielen.
Genau, ganz genau. Also schauen wir mal nochmal vielleicht auf eins zurück. Gerade die Schließungen der Schulen und Kitas, die haben ja zu drastischen sozialen Folgen geführt. Die psychischen Folgen, meine ich damit jetzt bei Kindern und Jugendlichen, die sind bis heute enorm. Übergewicht ist ein gigantisches Problem. Wünschen Sie sich da heute vielleicht, Sie hätten da ein bisschen energischer auch gefordert, die Schulen offen zu halten? Sehen Sie da vielleicht einen kritischen Punkt?
Wir haben ja vom Robert-Koch-Institut Empfehlungen verfasst. Die sind ja auch immer noch schriftlich vorhanden. Man kann die ja immer noch nachlesen. Wir hatten ja vom Robert-Koch-Institut immer das Ziel, die Schulen offen zu halten. Und wir haben Rezepte angeboten, wie man das tun kann. Die Entscheidung dieser Maßnahmen liegt ja dann letztlich vor Ort, beziehungsweise im föderalen System liegt sie natürlich bei den Ministerpräsidenten, beziehungsweise den Kultusministern und Ministerinnen. Wir haben immer möglichst seriös und inhaltsbezogen diskutiert und haben abgewogen. Forderungen haben wir sehr selten gestellt. Und ich bin auch der Ansicht, dass das nicht unsere Aufgabe ist, die Forderung zu stellen, sondern wir stellen die Optionen dar. Und dann muss das im politischen Kontext diskutiert und entschieden werden.
Maske aufsetzen, Hände waschen, isolieren und impfen lassen. Das war während der Corona-Pandemie jede Woche sein Mantra. Der Ex-RKI-Chef Lothar Wieler in SWR1, Leute. Sie wurden selbst häufig kritisiert und sogar angefeindet. Wurde diese Diskussion um Corona Ihrer Ansicht nach nicht sachlich genug geführt?
Das trifft sicher zu. Also man muss natürlich immer in die Zeiträume schauen. Man muss genau gucken, zu welcher Zeit welche Diskussionen geführt wurden. Aber tatsächlich wurde eben oft sehr binär diskutiert. Also nehmen wir etwa die Masken. In dem Moment, wo wissenschaftlich geklärt war, dass auch durch Aerosole das Virus übertragen werden kann und auch durch Personen, die noch gar nicht krank sind, war natürlich klar, dass Masken eine Schutzwirkung haben. Aber Masken können unterschiedlich getragen werden. Es gibt unterschiedliche Qualitäten von Masken. Diese differenzierte Diskussion war kaum noch zu führen, sondern es gab ja eine regelrechte Symbolik, dass Masken ein Symbol der Unfreiheit seien. Und wenn so diskutiert wird, so populistisch und so disruptiv, dann ist es tatsächlich schwer, fachlich, inhaltlich ausgewogen zu diskutieren.
Aber es gab ja schon auch eine Menge, wenn man jetzt zurückschaut, eigentlich durch das Gesetz verbriefte Freiheiten, da meine ich jetzt nicht die Maske mit, aber da gab es schon Dinge, die jetzt zum Beispiel im Eifer und in der Angst vor der Pandemie eingeschränkt wurden. Da denke ich an geschlossene Spielplätze, Ausgehverbote und, und. Manches stellt sich heute raus, war auch gesetzeswidrig. Das sind jetzt nicht Ihre Entscheidungen gewesen natürlich, aber wenn man so Teil so einer Entscheidungsmaschinerie war, zumindest durch eine beratende Fähigkeit, treibt Sie sowas manchmal dann noch um? Denken Sie darüber nach und sagen, oh Mensch, das war vielleicht da und an der Stelle hätte man es vielleicht doch anders machen müssen.
Ich kann mich nur wiederholen, dass das RKI ist ja eine Einrichtung, dass alle die Empfehlungen schriftlich niedergeschrieben hat. Also Sie können die immer noch nachschauen. Und ich sehe eigentlich keine Empfehlungen von unserer Seite, wo ich sagen kann im Nachhinein, oh, das war wirklich in die falsche Richtung. Insofern haben wir immer nach bestem Wissensstand unsere Empfehlungen formuliert. Und Sie sagen es, also was dann umgesetzt wurde, Da kann man im Einzelfall wahrscheinlich schon drüber streiten, auch vielleicht sogar zum damaligen Zeitpunkt, wo man eine große Unsicherheit hatte. Aber hinterher ist man selbstverständlich immer schlauer. Mhm. Eins ist aber klar, wenn man weiß, dass ein Virus über die Atemluft übertragen wird und man weiß, dass ein relevanter Teil der Gesellschaft schwer erkranken wird oder sogar versterben wird, dann sind Kontaktbeschränkungen eben ein sehr, sehr probates Mittel. Das heißt also, diese Mittel wurden ja auch in allen Ländern durchgeführt. Sie sind grundsätzlich der richtige Weg gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir halt Impfstoff und auch Medikamente genügend hatten. Insofern geht es mehr um die Intensität als um das grundsätzliche Herangehen.
Aber es gab ja zweifelsohne während der Pandemie, da gab es eine Vermischung von Wissenschaft, nämlich dem RKI und der Politik. Und die Rollen sind irgendwie, zumindest in der Wahrnehmung der Bevölkerung, verschwommen. Diese Zuweisung von Verantwortung während der Pandemie, hat sie das auch ein bisschen jetzt aus ihrem Job, Chef beim RKI zu sein, herausgetrieben?
Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wer trägt wofür Verantwortung? Welche Institution, welcher Player spielt welche Verantwortung, hat welche Verantwortung oder hat welche Pflicht und kommt ihr nach oder nicht? Das ist sicher in der Zeit dieser Krise nicht immer transparent dargestellt worden. Und das ist etwas, was auch mir persönlich definitiv zu schaffen gemacht hat.
SWR1-Leute mit Professor Lothar Wieler, der als RKI-Chef die Bundesregierung wissenschaftlich während der Pandemie beraten hat. Herr Wieler, es ist immer wieder die Rede von einer Aufarbeitung der politischen Entscheidungen während der Pandemie, von einer Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag. Da frage ich Sie jetzt nach Ihrer persönlichen Meinung. Brauchen wir die?
Wir sollten auf jeden Fall einzelne Phasen der Pandemie, der Umgang mit der Pandemie aufarbeiten. Ich persönlich bin nicht sicher, ob eine Enquete-Kommission das beste Mittel ist. Es hängt in erster Linie davon ab, dass diejenigen, die dort als Gutachter und Gutachterinnen mitwirken, wirklich fundiertes Wissen haben und wirklich die Möglichkeit haben, auch durch Unterstützung von zum Beispiel Geschäftsstellen, Arbeitsgruppen, wirklich gut ausgewertete Daten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Es darf kein zu politischer Aspekt da drin sein, sondern es muss ein nüchterner, sachlicher Aspekt sein. Und ob dann die Enquete-Kommission der beste Weg ist, das vermag ich nicht zu sagen. Aber wir sollten auf jeden Fall diese Pandemie aufarbeiten.
Müssten Sie oder würden Sie da auch gerne Teil dieser Aufklärung, Aufarbeitung sein oder sind Sie damit jetzt durch?
Also ich stelle mich selbstverständlich dieser Aufgabe, wenn sie gewünscht ist. Ich dränge mich da nicht auf, aber ich habe es nach wie vor, stehe es als mein selbstverständlich, als meine Pflicht, wenn ich dort gehört werden soll, dann bin ich selbstverständlich dazu bereit.
Man sagt ja, Herr Wieler, zwischen Ihnen und Karl Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister, habe es öfter mal geknirscht. Spätestens sichtbar war das ja bei der Entscheidung zur Verkürzung der Genesungszeit im Januar 2022. Hat es da einen Bruch gegeben zwischen Ihnen und Karl Lauterbach?
Nein, also es gibt keinen Bruch zwischen einem Minister und einem Direktor eines Robert-Koch-Instituts. Wir haben ja inhaltlich eine sehr große Übereinstimmung in den meisten Schutzmaßnahmen gehabt.
Sie haben ja während der Pandemie gleich zwei Bundesgesundheitsminister erlebt. Gab es da so in Ihrer Wahrnehmung im Nachhinein von der Zusammenarbeit her große Unterschiede?
Ja, das sind sehr unterschiedliche Menschen und jeder
Jens
geht mit der Krise.
Und Karl Lauterbach.
Richtig, ja, Jens Spahn und Karl Lauterbach sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber das ist klar, dass man mit unterschiedlichen Persönlichkeiten auch einen anderen Umgang hat und andere Erfahrungen macht. Aber das ist sicher nichts, was das Krisenmanagement beeinflusst oder jetzt im öffentlichem SWR erzählt wird.
Ich habe eine ganz interessante Frage vom SWR1-Hörer Roland. Das Stichwort ist Datenmangel, denn das ist ja immer wieder ein Thema jetzt gewesen. Es mangelt eigentlich an Daten, um eine vernünftige Aufarbeitung zu machen. Und Roland würde gerne wissen, ist Ihrer Erfahrung nach der Datenschutz eher hinderlich oder ist es weiterhin völlig unklar, welche Maßnahmen während der Pandemie zu welchem Erfolg geführt haben? Also die Frage ist, denke ich, klar von Roland. Müssten wir so mit Daten aufarbeiten?
Also man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Die Daten, die ein nationales Public Health Institut wie das Robert-Koch-Institut zur Verfügung hatte, um eine Lageeinschätzung zu machen, um Risiken bewerten zu können. Da hatten wir eigentlich immer genügend Daten. Um jetzt das Risiko jedes Einzelnen darzustellen, dafür hatten uns teilweise tatsächlich und fehlen uns immer noch Daten. Und es ist tatsächlich so, dass auch der Datenschutz dazu beiträgt, dass uns die Daten fehlen. Und zwar einfach aus dem Grunde, dass man anhand von Daten nicht irgendwie auf eine Person oder auf eine bestimmte Gruppe zurückschließen darf. Und das führt dazu, dass die Daten in gewissen Aggregationszustand nicht unterschreiten dürfen. Daten sind ja sehr viele vorhanden in unserem Gesundheitssystem. Sie liegen aber in verschiedenen Silos und können oft nicht miteinander verknüpft werden. Nehmen wir jetzt mal die elektronische Patientenakte, die ja schon seit 20 Jahren in Deutschland eigentlich laufen soll. Mhm. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten die für alle Personen und die Personen hätten dann erkennbar diese oder jene Vorerkrankung, hätte man natürlich viel spezifischer jedem Menschen in Deutschland oder zumindest allen, die dann Krankenversicherung haben in dem Fall, auch sagen können, wie hoch das Risiko ist, dass sie oder er stärker oder weniger stark erkrankt. Ja.
Wenn ich über Daten spreche, dann meine ich natürlich auch, dass es ja einen ziemlichen Datenmangel gibt im Blick auf die Impfung. Auch da gab es ja Kritik daran, an dieser uneingeschränkten Empfehlung.
Also der Vorwurf war, dass das Robert-Koch-Institut nicht exakt sagen kann, welche Menschen wie oft mit welchem Impfstoff geimpft sind. Das lag nicht am Datenschutz, sondern es lag daran, dass die Kassenärzte-Bundesvereinigung zu wenig Daten dem RKI zur Verfügung gestellt hat. Der Hintergrund davon ist einfach der mangelnde Digitalisierungsgrad.
Hätte das vielleicht zu anderen Empfehlungen geführt mit Blick auf die Impfung? Weil wir haben jetzt in Deutschland, beginnt am 28. April, beginnen die ersten Prozesse. 185 Zivilklagen sind wegen angeblicher Schäden durch Corona-Impfungen anhängig.
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Empfehlungen sind ja von der STIKO. Und hier ist es, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, die STIKO macht ja Empfehlungen auf Bevölkerungsebene. Das heißt also, die Empfehlungen sind sehr gut, sie sind sehr wissenschaftsbasiert, sie sind evidenzbasiert. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass dort ein anderes Outcome wäre.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Professor Lothar Wieler. Bis vor ein paar Tagen war er Chef des Robert-Koch-Instituts in Berlin und während der Zeit der Corona-Pandemie kannte ihn so ziemlich jeder in Deutschland. Jetzt ist er hier bei uns. Herr Wieler, was viele nicht wissen, Sie sind Professor für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre. Warum ist gerade das die perfekte Expertise eigentlich für die Corona-Pandemie gewesen?
Es ist ja so, dass Pandemien oder Epidemien, Infektionskrankheiten sind, die eben große Bevölkerungsgruppen oder große Tiergruppen auch betreffen können. Und man hat natürlich eine ganz andere Herangehensweise und Sichtweise, wenn man diese Infektionsepidemiologie bezogen auf Populationen bewerten kann und darin ausgebildet ist. Ich habe fast 30 Jahre, bevor ich ans RKI kam, an Universitäten in dem Bereich gelehrt, habe also eine sehr große Erfahrung. Und insofern ist es definitiv gut, wenn man nicht nur individuelle Medizin beherrscht, sondern Populationsmedizin. Das ist, wenn man eine Epidemie oder sogar Pandemie bekämpfen will, ein ganz, ganz großer Vorteil.
Sie stammen ja aus dem Rheinland, aus einer Familie von Landwirten. Kann man sagen, das ist Tiermedizin, das lag einfach auf der Hand bei Ihnen?
Das ist, stimmt, dass tatsächlich meine Eltern, einen Teil kommt von, hat einen Bauernhof auch geleitet, ein anderer Teil ist eben tatsächlich ein Tiermediziner. Aber das ist nicht zwangsläufig so. Ich habe mich für viele verschiedene Studiengänge beworben und ich habe nur diesen einen bekommen. Also insofern ist das eine recht pragmatische Herangehensweise gewesen.
Ja, als Rheinländer ist jetzt ein bisschen ein Klischee, aber da wird einem ja so eine Frohnatur nachgesagt. Sie wirkten während der Pandemie doch relativ ernst, ist wahrscheinlich bedingt durch den Ernst der Lage gewesen. Hat Ihnen die Pandemie und Ihre Rolle dabei so ein bisschen auch die gute Laune verdorben?
Also ich denke, ich bin eigentlich ein ganz, ich bin durchaus eine frohe Natur, aber ich glaube, da werden Sie mir auch nicht widersprechen, in dieser Lage und in dieser Rolle und Funktion, in der ich da war, wäre es sicher nicht angebracht gewesen, wenn ich die ganze Zeit rheinische Späße gemacht hätte.
So, manche Späße haben Sie aber dann doch gemacht und einige Sprüche geprägt. Der echte Lothar Wieler, wo steckt der vergraben? Wo kann man den finden?
Och, wo kann man den finden? Also wahrscheinlich im Zusammenhang mit Freunden an netten Feierlichkeiten, beim gemeinsamen Zusammensein und im Rahmen der Familie. Da lernt man den Menschen Lothar Wieler sicher mehr kennen als in der Bundespressekonferenz.
Mhm. So mit Fortschreiten der Pandemie und vor allem der Maßnahmen dagegen sind Sie natürlich auch ins Visier von Kritikern geraten, erhielten sogar Morddrohungen. Hat sich das irgendwie verändert? Hat das was mit Ihnen gemacht?
Diese Drohungen hat man zum einen sehr stark von mir ferngehalten. Ich kann hier nur noch mal mein großes Dankeschön und meinen riesigen Respekt allen Mitarbeiterinnen im RKI aussprechen, die vieles von diesen Dingen ja abgefangen haben. Also gerade diejenigen, die am Telefon auch Fragen beantwortet haben, die haben viel erdulden müssen. Das hoher Respekt dafür und meine große Dankbarkeit dafür. Im Grunde hat mich das nicht sehr viel getroffen, weil ich weiß, dass wir durch die hohe Kompetenz im RKI und durch die fundierte Analyse eigentlich wirklich fundierte Empfehlungen machen konnten. Was einen betrifft, ist dann vielleicht, wenn aus dem politischen Umfeld Äußerungen kommen, die einem quasi in den Rücken fallen. Und wenn diejenigen, in deren Umfeld man arbeitet, für die man arbeitet, für die Regierung, für die man arbeitet oder für das Land, für das man arbeitet, wenn quasi aus dem Umfeld despektierliche Äußerungen kommen, die dazu führen, dass zum Beispiel Morddrohungen plötzlich einen höheren Ausschlag haben. Das ist etwas, was, glaube ich, aber jeder verstehen kann. Man braucht schon ein Backup von Menschen, für die man arbeitet. Das ist nicht immer in der öffentlichen Diskussion so gewesen, wie ich mir das gewünscht hätte.
Aber sind wir jetzt doch wieder bei Karl Lauterbach?
Nein, da sind wir nicht bei Karl Lauterbach, sondern wir sind bei Menschen aus bestimmten politischen Gruppierungen, die tatsächlich sehr rücksichtslos teilweise diskutiert haben. Das muss man einfach sagen.
Ich verstehe. Wir haben Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Es hat so viele Fragen gegeben. Erstmal danke dafür, aber wir können leider deshalb nicht auf alle Fragen eingehen. Die erste Frage kommt von Nicole Biedermann. Sie sind auch Tierarzt. Können Sie erklären, ob das Virus SARS-CoV-2 von Mensch auf Tier übertragen werden kann oder umgekehrt? Was halten Sie davon, dass dieses Virus von einer Fledermaus stammen soll?
Es gibt Infektionskrankheiten, die werden grundsätzlich von Tier auf Mensch und auch umgekehrt übertragen. Und dieses Virus gehört dazu. Also das Virus ist ja auch zum Beispiel von Menschen, nehmen wir etwa Katzen, auch übergegangen. Also das kann so sein. Der Ursprung dieses Virus liegt aber mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich bei Fledermäusen, weil bekannt ist, dass Fledermäuse sehr, sehr viele verschiedene Coronaviren tragen. Wie konkret dieses Virus, dieses SARS-CoV-2-Virus in Wuhan von Mensch auf Tier übergegangen ist, ob das jemals geklärt wird, das vermag ich nicht zu sagen.
Frau oder Herr Hilsenbeck fragt, hätten im Nachhinein betrachtet die nicht flächendeckenden Daten der Kläranlagen ein realistischeres und vor allem deutlich schnelleres Bild von der Entwicklung der Corona-Infektionen gegeben als die überfordernden Meldepflichten von Arztpraxen, Impfzentren und so weiter?
Nein, es kann sein, dass vielleicht 1, 2, vielleicht auch 5 Tage früher man Entwicklungen schon gesehen hätte. Aber diese Zeiträume spielen bei einer Pandemie keine große Rolle. Die Inzidenzmessung über das normale Meldesystem war immer rasch genug, um reagieren zu können. Das muss man deutlich sagen. Allerdings ergänzt diese sogenannte Abwassersurveillance die anderen Systeme. Jedes der Systeme hat Vor- und Nachteile. Und wenn man sich gut auskennt, dann kombiniert man natürlich alle die Vorteile, um dann ein extrem leistungsstarkes System zu haben. In Deutschland haben wir Gott sei Dank ein ganz leistungsstarkes System.
Dagmar Vogel hat keine Frage an Sie, aber möchte sich bedanken für Ihre Arbeit während der wilden Pandemiezeiten. Sie schreibt, er, also Sie und auch Herr Drosten, waren für mich eine feste, unabhängige Konstante, mit der ruhigen, weitsichtigen Art absolut Vertraute. Schade, dass Sie dafür nie eine Würdigung erhalten haben. Haben Sie dafür nie eine Würdigung erhalten? Sehen Sie das selbst auch so?
Also erstmal herzlichen Dank, das freut mich. Ich hoffe natürlich, dass das viele so sehen, weil das ja auch mein Job gewesen ist, so zu handeln. Klar habe ich Würdigung bekommen, ich habe viel Danke Schönes bekommen und mir geht's ganz gut damit. Aber wichtig ist wirklich, wenn ich vielen Menschen damit eine gewisse Sicherheit geben konnte, dann hat das meinen Job glücklich gemacht, ja.
2 Fragen zur Impfung habe ich. Das möchte Uli Frei wissen. Haben nicht am Ende die Menschen, welche sich nicht impfen ließen, gesundheitlich weniger beziehungsweise keine Probleme durch die Pandemie zu kommen? Das sei zumindest sein Eindruck gewesen.
Das ist objektiv nicht richtig. Also es gibt ja inzwischen immer mehr Daten, die belegen, dass die Impfung, der Nutzen der Impfung weit überwiegend gegen den Schaden. Jeder Medikament, jeder Impfstoff kann natürlich Nebenwirkungen haben. Darum ist es so wichtig, dass man das intensiv monitort. Es fanden ja sehr, sehr viele Studien statt. Und darum hat das RKI ja zum Beispiel auch sehr darauf gedrungen, dass man weiterhin die Impfzahlen wirklich ermittelt und auch ermittelt, welche Nebenwirkungen es gibt. Also nein, wir wissen, dass der Schutzfaktor vor Tod zum Beispiel bei älteren Menschen 5-6 Mal höher ist, wenn man geimpft war gegenüber den Nicht-Geimpften. Also es gibt eine Menge Zahlen, die zeigen, dass das nicht der Fall ist.
Mhm. Auch Roland Weil hat dazu noch mal eine Frage. Wäre es nicht für einen geringeren Teil der Bevölkerung angebracht gewesen, die Empfehlung auszusprechen, anstatt für so breite Gesellschaftsteile, zum Beispiel während die Impfung bestenfalls vor einem schweren Verlauf geschützt hätte? Hätte man da nur bestimmte Gesellschaftsgruppen impfen müssen? Haben wir zu viel geimpft?
Nein, also wir im Robert-Koch-Institut, aber auch natürlich viele andere Institutionen auf der ganzen Welt und auch in Deutschland, viele Modellierer haben das ja sehr gut nachgewiesen, wie wichtig es ist, dass man bestimmte Gruppen impft und welche Gruppen man impft. Ich sehe die Empfehlung der STIKO alle sehr, sehr sachdienlich und richtig. Je mehr man weiß über die Impfung, desto gezielter wird man sie einsetzen können in der Zukunft. Ich gehe mal davon aus, dass zukünftig man noch risikobasierter impfen wird. Aber das heißt also vor allen Dingen ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, und das ist ganz wichtig bei der Diskussion. Als dieses Virus über die Welt kam, gab es in der Bevölkerung, also in der ganzen Weltbevölkerung, keine Immunität dagegen. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Das heißt, es gab keine Immunität und die kriegt man wirklich besser durch eine Impfung als durch eine Infektion.
Das Virus wird uns nie wieder verlassen. Das hat Lothar Wieler 2022 bei einem Besuch in Altenkirchen in Rheinland-Pfalz gesagt. Herr Wieler, wenn wir jetzt mal so schauen, Sie haben auch oft gesagt, diese Corona-Pandemie, die ja jetzt von Karl Lauterbach offiziell für beendet erklärt wurde, das war Ihrer Ansicht nach nicht die letzte Pandemie. Was müssen wir, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, am allerwichtigsten jetzt tun mit Blick auf eine eventuelle neue Pandemie?
Die Dinge, die schon seit Jahrzehnten gefordert werden, den Bereich der sogenannten öffentlichen Gesundheit, also Public Health stärken, Surveillance-Systeme stärken, Vorratshaltung für bestimmte Medikamente stärken, Plattformen aufbauen, wo man bereits Impfstoffe schon mal vorkonfiguriert gegenüber von Erregern, von denen man annimmt, dass sie ein hohes Risiko haben, eine Pandemie hervorzurufen. Insbesondere aber muss man die Verantwortung für bestimmte Tätigkeiten klar festsurren, muss auch viel Übungen durchführen, denn wenn man Pläne macht, ist das gut, richtig und wichtig, aber man muss mehr üben, um dann reaktiv zu sein. Und man muss definitiv besser digitalisieren, das ist auch ganz, ganz klar. Und wir müssen die Ausbildung in den Bereichen, gerade in der Medizin, wenn es darum geht, Signale früher zu erkennen, Menschen sensibler zu machen, gerade Ärzte sensibler zu machen für bestimmte exotische Krankheiten, da müssen wir einiges tun. Es gibt einen großen Strauß an Dingen, die alle bekannt sind und auch schon vor der Pandemie bekannt waren, die man halt leider oft erst angeht, wenn die Krise schon da ist.
Ja, da gibt es ja zum Beispiel die Nationale Reserve Gesundheitsschutz vom Bundesgesundheitsministerium. Die ist ins Stocken geraten, das wurde inzwischen bekannt. Da geht es um die Beschaffung von Masken und Medikamenten. Dazu auch noch mal eine Frage von einer Hörerin von Ines Dürlich, die sagt, was müssen wir denn zum Beispiel auch in puncto Kommunikation von Behörden und Bevölkerung lernen für eine kommende Pandemie?
Ja, das ist eine super gute Frage und ich kann sie nicht beantworten, wirklich zielführend, weil, wissen Sie, vor der Pandemie, als ich in das Amt kam, also vor rund 8 Jahren, da fragte mich auch jemand in so einer Fragerunde, sagen Sie mal, Herr Wieler, wenn mal so eine Pandemie kommt, wie behalten Sie denn dann die Oberhand über die Kommunikation? Da sage ich, ja, sind ja lustig, ich lebe in einem demokratischen Staat, wie soll ich denn da die Oberhand über die Kommunikation haben? Ich meine, wir leben nicht in Nordkorea oder in anderen Ländern. Das muss ich ganz deutlich sagen. Wichtig ist wirklich, dass auch Journalisten wirklich sachdienlich berichten, dass das hintergründig recherchiert wird, dass nicht so schnelllebig Dinge in die Welt gesetzt werden, dass man sich erstmal auch mal in Ruhe einen Sachverhalt anschaut, bevor man ihn diskutiert oder vielleicht sogar diskreditiert. Ich denke, da muss die Gesellschaft noch auch viel drüber reden, dass wir diese disruptiven Diskussionen nicht haben, sondern wirklich inhaltlich ergebnisoffen diskutieren. Das wäre schon ein wichtiger Weg. Mhm. Da bin ich ganz sicher, die Kommunikation.
Also ist das denn bei der Geschwindigkeit, in der heutzutage berichtet wird, überhaupt noch machbar? Also wenn man jetzt auch mal den Blick auf die gesellschaftlichen Spannungen legt, die Corona da ausgelöst hat.
Ja, aber müssen wir denn in dieser beschleunigten Art und Weise kommunizieren? Muss das sein? Ist das, ich meine, ich weiß, dass das ein Businessmodell ist, aber.
Nahezu philosophische Frage, die Sie da stellen.
Können wir doch ein bisschen entschleunigen. Also aus meiner Sicht ist es doch machbar. Es ist ja rein menschengemacht. Und ich habe immer gelernt, alles, was der Mensch macht, kann er eben auch anders machen. Also er kann es ja beeinflussen. Man muss doch sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und ich finde, das ist eine Aufgabe von vielen in der Gesellschaft, das zu tun.
Das ist Ihr Plädoyer. Sind Sie zuversichtlich, was das angeht?
Man, jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich weiß, dass es der einzige Weg ist. Also es kann nicht sein, dass wir wirklich große Krisen so aufgeregt diskutieren und bewältigen wollen. Ein Tag mal über was nachdenken und in Ruhe mal sachdienliche Hinweise zu geben und in Diskurs zu treten, das muss einfach drin sein.
Sie werden jetzt an anderer Stelle dazu beitragen, sich mit digitaler Medizin beschäftigen, ein ganz wichtiges Feld. Und dafür drücke ich Ihnen alle Daumen, die ich habe. Es sind zwei und bedanke mich für Ihren Besuch in SWR 1 Leute, Professor Lothar Wieler.
Ganz herzlichen Dank. Bin gerne bei Ihnen gewesen und wünsche auch Ihnen und natürlich den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen eine entspannte Zeit. Bitte bleiben Sie möglichst faktenbasiert. Das ist im Leben wirklich die beste Devise.
Vielen Dank dafür. Tschüss, Herr Wieler.
Tschüss.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.